Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen und heute geht es um echte Wunderwerke der Geschichte. Wikinger Langschiffe.
Die Langschiffe der Wikinger, das waren ja nicht einfach nur Boote. Das waren schwimmende Meisterwerke, die es den Nordmännern ermöglicht haben, Entfernungen zurückzulegen, die andere Völker für unmöglich hielten.
Und das Spannende ist ja, diese Schiffe waren ihrer Zeit weit voraus. Andere mittelalterliche Schiffe waren breiter, tiefer, schwerfälliger. Die Langschiffe dagegen, die waren schlank wie Pfeile. Manchmal lag das Verhältnis von Länge zu Breite bei über 6:1.
Und genau das machte sie so schnell. Manche Nachbauten haben unter Idealbedingungen mal kurzzeitig bis zu 28 Kilometer pro Stunde geschafft. Also Spitzengeschwindigkeit, die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit war deutlich niedriger. Aber trotzdem, also stell dir vor, du sitzt in einem Holzboot ohne Motor und erreichst solche Werte.
Wobei Geschwindigkeit nur ein Teil war. Der flache Kiel, der war genial. Die hatten oft unter einem Meter Tiefgang, teils nur 50, 60 Zentimeter. Das heißt, die konnten Flüsse hinauffahren, am Strand anlegen, wo andere Schiffe gar nicht hinkamen.
Und das war strategisch ein enormer Vorteil. Während die Handelsschiffe, die sogenannten Knorren, eher für schwere Lasten auf offener See gebaut waren, waren die Langschiffe
perfekt für Überraschungsangriffe. Die konnten buchstäblich aus dem Nichts auftauchen.
Die konnten sogar über Land transportiert werden. Stell dir das mal vor.
Das Geheimnis lag ja in dieser Kombination aus Flexibilität und Stärke. Die Klinkerbauweise, bei der sich die Planken überlappen, die gab dem Schiff eine natürliche Elastizität. Es konnte sich mit den Wellen bewegen, anstatt gegen sie anzukämpfen.
Und mit dieser Technik sind die Wikinger bis nach Nordamerika gesegelt. Leif Erikson um das Jahr 1000 herum. Aber auch ins Mittelmeer, nach Sizilien, Spanien. Und über die Flüsse der Kiewer Rus bis nach Konstantinopel.
Die Reichweite war wirklich beeindruckend. Bei Nachbauten, also bei experimenteller Archäologie, hat man das ja getestet. Verschiedene Replikate haben den Atlantik überquert. Eines schaffte fast 5000 Kilometer in nur 27 Tagen. Mit Spitzengeschwindigkeiten über 20 Stundenkilometer.
Das zeigt, wie durchdacht diese Konstruktion war. Ein typisches Langschiff war zwischen 20 und 35 Meter lang, bei einer Breite von vielleicht 3 bis 5 Metern. Die Besatzung lag meist bei 40 bis 70 Mann, nur die größten Kriegsschiffe kamen an die 100.
Wobei das natürlich variierte. Für Kriegsfahrten mehr Krieger, für längere Reisen weniger, damit mehr Proviant mit konnte. Und jeder an Bord hatte seine Aufgabe.
Was mich immer fasziniert, das waren ja keine Konstruktionspläne, die hatten. Die Bootsbauer, die wussten das alles aus Erfahrung. Generationen von Wissen, weitergegeben von Meister zu Lehrling.
Und diese Erfahrung steckte in jedem Detail. Welcher Baum die richtige Maserung hatte, für welches Teil. Wie man die Planken spaltete, damit sie stark genug waren. Das war echtes Handwerk.
Genau, und über dieses Handwerk, über die Konstruktionstechniken im Detail, da sollten wir uns als nächstes unterhalten, denn da steckt noch einiges an Faszination drin.
Fangen wir doch direkt beim Fundament an, dem Holz.
Da spielten ja sicher viele Faktoren eine Rolle, nicht nur die äußere Form.
Zum Beispiel die genaue Materialauswahl, oder?
Und das beginnt ja schon bei der Holzauswahl. Die Bootsbauer haben bevorzugt Eiche verwendet, nicht irgendein Holz.
Eiche war ideal wegen ihrer Härte und der natürlichen Resistenz gegen Fäulnis. Das war entscheidend bei Schiffen, die ständig Salzwasser ausgesetzt waren. Und weißt du was? Die haben sogar darauf geachtet, die Bäume im Winter zu fällen, weil der Saftgehalt dann geringer war. Das Holz trocknete besser und wurde haltbarer.
Genau, die wussten das alles instinktiv.
Die erfahrenen Bootsbauer konnten tatsächlich auf den ersten Blick erkennen, welcher Baum sich am besten eignet. Da ging es um gerade gewachsene Stämme mit der richtigen Maserung. Das war jahrelang antrainiertes Wissen.
Und dann kommt der entscheidende Schritt. Die Planken wurden nicht gesägt, sondern gespalten.
Richtig. Mit Äxten und Keilen haben sie
den Stamm entlang der natürlichen Faser geteilt.
Das war der Trick. Beim Sägen zerstörst du die Faserstruktur. Beim Spalten bleiben die Fasern intakt und du bekommst viel stärkere Planken. Die waren am Ende nur etwa 2 Zentimeter dick, aber unglaublich belastbar.
Das ist clever. Die Natur hat quasi die Arbeit gemacht.
Die Arbeitsschritte waren Baumfällen, Stammvierteln, Keile ansetzen, Spalten, Glätten. Und jeder dieser Schritte erforderte enormes Geschick. Danach wurden die Planken dann in der Klinkertechnik übereinander befestigt.
Dabei griffen verschiedene Vorteile ineinander. Die Überlappung zusammen mit Kalfatern und Teer hat den Rumpf dicht gehalten und gleichzeitig Flexibilität für raue See gegeben. Und wenn eine Planke beschädigt war,
konnte man sie relativ einfach austauschen. Das war wichtig für längere Fahrten. Die mussten ja unterwegs Reparaturen durchführen können.
Und genau das zeigen auch archäologische Funde, wie die Skuldelev-Schiffe und die Nachbauten im Roskilde-Museum. Die Techniken für Reparaturen, das Austauschen von Planken, das war entscheidend für die Schiffsintegrität auf langen Reisen.
Bei modernen Nachbauten, also bei experimenteller Archäologie, versucht man diese Techniken so authentisch wie möglich nachzubilden. Die Herausforderung ist, dass dieses Erfahrungswissen der alten Meister eben nicht in Büchern stand. Das muss man sich durch Praxis wieder erarbeiten.
Moderne Bootsbauer sprechen davon, wie anders das Holz reagiert, wenn es gespalten statt gesägt wird. Diese Lebendigkeit des Materials, könnte man sagen.
Diese ganze Herangehensweise, vom Spalten des Holzes bis zur Verbindungstechnik, war also auf Langlebigkeit und Wartbarkeit ausgelegt.
Es wurde also nicht nur für den Bau geplant, sondern vorausschauend auch für die Instandhaltung.
Und das unterscheidet die Wikinger-Methode von späteren Techniken. Bei der Krawelbauweise, die später kam, liegen die Planken bündig nebeneinander. Das gibt ein glatteres Äußeres, aber weniger Flexibilität.
Die Langschiffe dagegen, die haben geatmet. Sie haben sich bewegt, aber sie sind zusammengeblieben.
Und das war es, was die Wikinger in Gewässer brachte, wo andere nicht hinkamen. Nicht nur die Geschwindigkeit, sondern diese Fähigkeit, mit dem Meer zu arbeiten, statt dagegen.
Das Spannende ist ja, dass wir heute nicht nur auf historische Funde angewiesen sind. Durch experimentelle Archäologie können wir tatsächlich nacherleben, wie es war, auf einem Wikinger-Langschiff zu segeln.
Das bekannteste Projekt ist vermutlich die Hafhingsten fra Glendalough, der Seehengst von Glendalough. Ein vollständiger Nachbau eines Langschiffs, das ursprünglich um 1042 in Irland gebaut wurde.
Und die Dimensionen sind beeindruckend. 30 Meter lang, fast 4 Meter breit, 60 Ruder. Das Wikinger-Schiffsmuseum in Roskilde hat das Ding zwischen 2000 und 2004 gebaut, komplett mit historischen Werkzeugen.
Riesige Mengen frisches Eichenholz, hunderte Kilo Eisen für die Nieten, tausende Meter Hanfseil und ein Segel von 112 Quadratmetern. Am Ende wog das Schiff über 8 Tonnen, ein echtes Mammutprojekt.
Und dann kam der eigentliche Test. 2007 ist die Crew mit diesem Schiff von Roskilde nach Dublin gesegelt. Etwa 1100 Seemeilen, das hat ungefähr 6 Wochen gedauert.
Und dabei haben die Wissenschaftler unglaublich viel gelernt. Unter Segeln erreichten sie durchschnittlich 6 bis 8 Knoten. Theoretisch könnte das Schiff sogar bis zu 17 Knoten schaffen.
Die Erkenntnisse waren vielfältig. Zum Beispiel
das Rudern. Das war ja bei Windstille die einzige Option.
Und da lag die Geschwindigkeit nur bei etwa 2,5 Knoten im Durchschnitt. Maximum vielleicht 4 Knoten. Das macht deutlich, wie wichtig der Wind war.
Die physischen Anforderungen waren enorm. 60 bis 70 Mann auf engem Raum, die abwechselnd rudern mussten, manchmal stundenlang. Das erforderte nicht nur Kraft, sondern auch Koordination.
Die Crewmitglieder bei diesen Experimenten berichten von ganz anderen Dingen, als man erwartet. Nicht nur die Anstrengung, sondern auch die Kälte, die Nässe, der Schlafmangel.
Oh ja, und das bei offenem Deck. Kein Schutz vor den Elementen, außer vielleicht ein Segel als Plane.
Wobei das eben auch zeigt, wie abgehärtet die historischen Wikinger gewesen sein müssen. Die haben das nicht als Experiment gemacht, sondern als Alltag.
Und das unterstreicht den Wert dieser experimentellen Archäologie, über den wir schon sprachen. Du kannst Funde analysieren, Planken vermessen, Nieten zählen. Aber das Gefühl, wenn das Schiff sich mit den Wellen bewegt, wenn das Segel sich mit Wind füllt, das bekommst du nur durch Erleben.
Die Wissenschaftler haben auch festgestellt, wie sensibel die Steuerung war. Das Seitenruder, dieser lange Steuerriemen an Steuerbord, der brauchte echte Übung, kleine Bewegung, große Wirkung.
Was mich fasziniert, die moderne Crew musste diese Fähigkeiten erst wieder lernen. Die hatten 2005 und 2006 intensive Trainingsfahrten, bevor sie sich auf die große Reise gewagt haben.
Das zeigt auch, dass das Wissen der Wikinger nicht selbstverständlich war. Das musste über Generationen weitergegeben werden. Jeder Junge, der auf einem Schiff aufwuchs, lernte das von klein auf.
Und heute versuchen eben Projekte wie die Harfingsten, dieses verlorene Wissen wiederzugewinnen. Die Rückreise 2008, südlich durch den Ärmelkanal bei stürmischem Wetter, hat nochmal ganz andere Erkenntnisse gebracht.
Bei Rauer See hat sich die Klinkerbauweise bewährt. Das Schiff hat sich bewegt, es hat geächtzt, aber es ist zusammengeblieben.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Was die Crew auch überrascht hat, wie laut so ein Schiff ist. Das Knarren des Holzes, das Schlagen der Wellen gegen den Rumpf, der Wind im Segel. Das war kein romantisches Dahingleiten.
Und trotzdem, alle Beteiligten sprechen von einer tiefgreifenden Erfahrung. Wenn du nachts auf der Nordsee bist, dasselbe siehst wie ein Wikinger vor 1000 Jahren.
Dann verstehst du plötzlich, warum die das gemacht haben, trotz aller Härten.
Diese Verbindung zur Geschichte, die kriegst du in keinem Museum, nur auf dem Wasser, mit dem Holz unter den Füßen.
Ein Wikinger-Langschiff war mehr als nur ein Transportmittel. Es war eine schwimmende Gemeinschaft, in der rund 60 Menschen auf engstem Raum zusammenlebten und arbeiteten.
Und diese Gemeinschaft brauchte eine klare Struktur. Jeder an Bord hatte eine definierte Rolle, vom Ruderer bis zum Krieger.
Die Hierarchie war interessant aufgebaut. An der Spitze stand der Schiffsführer, altnordisch Skipari. Dann kam der Styrimar, der Steuermann, der das Seitenruder bediente. Die Befehle wurden durch Zurufe übermittelt. Die offene Klinkerbauweise machte das auch auf 30-Meter-Schiffen möglich.
Und der Styrimar saß am Heck mit Blick über das ganze Schiff.
Und genau der koordinierte die Mannschaft. Bei einem 30 Meter langen Schiff, bei Wind- und Wellengeräuschen, mussten Befehle laut gerufen werden. Manchmal mit Hörnern unterstützt, könnte man sagen. Die offene Bauweise half dabei. Hat man mit Nachbauten auch getestet, funktioniert erstaunlich gut.
Und dann der Ausguck. Der hatte eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt.
Er beobachtete ständig die Umgebung. Felsen, Untiefen, andere Schiffe, Wetterwechsel. Alles musste sofort an die Führung kommuniziert werden. Die sichere Navigation hing davon ab.
Die restliche Besatzung setzte sich aus Ruderern und Kriegern zusammen. Die Krieger hatten ihre Schwerter und Äxte griffbereit, waren aber gleichzeitig auch Ruderer. Es gab keine Trennung zwischen Kämpfern und Seeleuten.
Die Ausrüstung an Bord war multifunktional. Nehmen wir die Schilde.
Die wurden entlang der Reling befestigt.
Allerdings vermutlich nur beim Einlaufen in Häfen, als Machtdemonstration. Auf offener See wären die Schilde zu sehr Wind und Wellen ausgesetzt gewesen. Die wurden wohl eher unter Deck verstaut.
Das ist ein weiteres Beispiel für die durchdachte Multifunktionalität an Bord. Jedes Element hatte mehrere Funktionen.
Der Alltag an Bord war hart. Die Mannschaft nutzte das Tageslicht komplett aus. Bei wenig Wind wurde gerudert, stundenlang manchmal. Und die Verpflegung war simpel. Hartes Fladenbrot aus Gerste oder Hafer. Heute würden wir vielleicht Knäckebrot dazu sagen. Dazu getrockneter Fisch, Stockfisch genannt. Geräuchertes oder gesalzenes Fleisch, Käse und Bier zum Trinken.
Bier auf See?
Ja, das hielt sich länger als Wasser und war sicherer zu trinken. Die Wikinger wussten halt, was haltbar war. Und wenn möglich, wurde unterwegs gefischt, direkt von der Schiffsseite. So hatten sie auch frische Nahrung.
Geschlafen wurde auf dem offenen Deck. Die Elastizität des Schiffes, die Bewegung mit den Wellen, die machte das Liegen zumindest etwas erträglicher als auf einem starren Rumpf.
Trotzdem, Kälte, Nässe, kaum Privatsphäre. Das erforderte einen besonderen Zusammenhalt.
Und hier kommt der spirituelle Aspekt ins Spiel. Viele Wikinger trugen Thorshammer-Amulette auf ihren Reisen. Das waren kleine Anhänger aus Bronze, Eisen oder auch Silber.
Die galten als Schutz auf gefährlichen Fahrten. Eine Verbindung zum Donnergott Thor, der ja auch für das Wetter zuständig war. Auf dem offenen Meer, bei Stürmen, war dieser Glaube sicherlich
ein psychologischer Anker.
Eine Quelle von Zuversicht in einer Welt voller Ungewissheiten.
Dieser Glaube war sicher ein Teil des Fundaments, aber die rein praktische Organisation an Bord war ebenso entscheidend für den Erfolg.
Und diese Struktur war nicht starr, sondern funktional. Der Krieger wurde zum Ruderer, der Ruderer zum Fischer. Je nach Bedarf wechselten die Aufgaben.
Das unterscheidet sich gar nicht so sehr von modernen Schiffsbesatzungen. Klare Hierarchie, definierte Rollen, aber Flexibilität im Einsatz.
Die Wikinger waren ihrer Zeit in vielen Dingen voraus, auch in der Organisation ihrer schwimmenden Gemeinschaften.
Wenn wir uns anschauen, was wir über die Wikinger Langschiffe gelernt haben, dann wird eines klar, das waren nicht einfach Boote, das waren eigentlich schwimmende Welten.
Kleine Gemeinschaften auf dem Wasser. 60 Menschen, die aufeinander angewiesen waren, mit klaren Rollen und einer Organisation, die ihresgleichen suchte.
Und das Handwerk dahinter ist beeindruckend. Die Klinkerbauweise, das Spalten der Planken entlang der Maserung, die Auswahl der richtigen Bäume, Wissen, das, wie wir gehört haben, über Generationen perfektioniert und weitergegeben wurde.
Was mich besonders fasziniert, ohne experimentelle Archäologie wüssten wir vieles davon gar nicht. Erst durch das tatsächliche Nachbauen und Segeln verstehen wir, was diese Schiffe wirklich konnten.
Und was die Menschen an Bord leisten mussten. Stundenlang rudern, bei Wind und Wetter navigieren, auf engstem Raum zusammenleben. Das erforderte
nicht nur körperliche Stärke, sondern auch Vertrauen. In das Schiff, in die Technik, in die Gemeinschaft.
Diese Verbindung von Handwerkskunst und menschlicher Organisation, die macht die Langschiffe so besonders. Es war nie nur das Schiff allein. Es waren immer die Menschen, die es zum Leben erweckt haben.
Und diese Geschichte ist nicht abgeschlossen. In Museen wie dem Wikinger-Schiffsmuseum in Roskilde, bei Segelturns auf Nachbauten, in der Forschung. Die Langschiffe faszinieren uns weiter.
Für alle, die sich weiter mit dem Thema beschäftigen wollen, auf battlemerchant.com im Blog findet ihr noch weitere Artikel zur Wikingerzeit. Und natürlich auch Ausrüstung für alle, die diese Geschichte lebendig halten wollen.
Ob Reenactment, Living History oder einfach Interesse an der Vergangenheit. Es gibt viele Wege, sich mit den Wikingern zu verbinden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Reise auf den Spuren der Nordmänner.
Bis zum nächsten Mal. Und wer weiß, Vielleicht sehen wir uns ja mal auf einem Wikingerschiff.
Das wäre was. Bis dann.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.